tu's einfach. Denk nicht zu lange drüber nach und stell nicht zu viele Dinge in Frage. Und wenn du glaubst, dass das was ist, was irgendwie fliegen kann, was Sinn macht, tu es einfach. Und dann guck sozusagen im Tun, wie es weitergeht.
Herzlich willkommen zu unserer aktuellen Folge von New Social Economy, unseres Podcasts zu Sozialunternehmertum und Menschen, die Wirtschaft und Gemeinwohl gleichermaßen im Blick haben. Hier ist Walter.
Und ich bin Vicky und unser Gast heute ist Annalena von Rodenberg. Annalena ist Geschäftsführerin von HateAid. Das ist eine Organisation für Betroffene digitaler Gewalt. Hallo Annalena.
Hallo ihr zwei.
Liebe Annalena, bei euch geht es um digitale Gewalt. Und zwar, wenn das Kind quasi schon in den Brunnen gefallen ist. Also wenn man schon direkt davon betroffen ist und dort schon seine Gewalterlebnisse hatte. Erläutere uns doch bitte und unseren ZuhörerInnen, in ein paar wenigen Sätzen, was macht ihr eigentlich, wie macht ihr es und wozu macht ihr das Ganze überhaupt?
Ja, du sagst es, also wir wurden mal in einem ersten Artikel über uns als die so Shitstorm-Feuerwehr wurden wir tituliert und das ist vielleicht ein bisschen plakativ, aber passt in vielen Bereichen ganz gut. Also wir sind wirklich die, also wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann kann man eben zu uns kommen. Wir stärken und unterstützen Menschen, die im Internet Gewalt erfahren haben. Und zwar sozusagen durch die ganze Bandbreite, Vergewaltigungsandrohungen, Morddrohungen, wenn die Adresse gedoxt wurde, wenn man es Fotomontagen gibt, Beleidigungen. Also ne, wirklich sozusagen alles, was man sich vorstellen kann. Und wir haben eine Betroffenenberatungsstelle, eine ganz klassische, wo man anrufen kann und sich telefonisch hinwenden kann oder per E-Mail. Und wir machen emotional stabilisierende Erstberatung. Wir beraten in Sicherheitsfragen und Kommunikationsfragen, weil das so die größten Sachen sind, von denen wir gesehen haben, dass das für Betroffene einfach wichtig ist, dann in solchen Momenten unterstützt zu werden. Und was wir vor allen Dingen machen, was auch noch unsere Besonderheit ist, wir sind Prozesskostenfinanziererin. Das heißt, wir unterstützen Menschen dabei, in die Anzeige zu gehen und die Täterin zur Rechenschaft zu ziehen. Das heißt, vor allen Dingen eben zivilrechtlich gegen die Täterin vorzugehen. Und da helfen wir bei der Beweissicherung. Wir beraten darüber, was es für Optionen gibt, wie man zum Beispiel auch eine Strafanzeige stellt oder einen Strafantrag. Das wissen manche Leute nicht. Und vor allen Dingen zahlen wir die Anwaltskosten in geeigneten Fällen für die vielen Menschen, die sich das eben im Netz nicht leisten können.
Was ist ein geeigneter Fall?
Ein geeigneter Fall bedeutet, dass es ein Fall ist, der, wo es auch eine Chance gibt, dass der vor Gericht auch Erfolg hat. Also es ist für uns erstmal wirtschaftlich überhaupt Quatsch, was zu finanzieren, wo man schon weiß, die Leute werden verlieren. Und es ist auch für die Betroffenen, für die, die natürlich auch gegen die Täterin vorgehen wollen, aber das bedeutet für die auch, dass sie sich noch weiter damit befassen müssen. Und oftmals wollen die auch gerne das abschließen und da eigentlich nicht mehr drüber nachdenken, dass sie eventuell durch einen Prozess gehen müssen, wo sie am Ende verlieren und eben so eine Negativerfahrung haben. Und für die Täterin ist es natürlich auch, also das ist, wir wollen ja gerne Täterin abschrecken. Und wenn die dann sozusagen da ständig vom Gericht bescheinigt bekommen, dass das alles okay ist, was die machen, ist das nicht das Signal, was wir aussenden wollen. Und deswegen geeignete Fälle sozusagen.
Jetzt ist das ja ein ziemlich umfassendes Thema, was ihr dort habt. Das ist ja so aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr komplex, ne? Also das ganze Thema Nachverfolgen ist ja extrem schwierig, ne? Weil ich vermute mal, dass wenn die Täter sowas machen, dass das dann meist anonymisiert ist. Also ich stelle mir das mit einem enormen, auch technischen Aufwand vor. Und vor allem habe ich den Eindruck, dass wenn ihr das juristisch auch unterstützt, dass das, weil das ja auch ein neues Thema ist, fast so ein, ja, so ein Fass ohne Boden ist, ne? In dem ihr da agiert. Ist das nicht alles viel zu groß? Ich weiß gar nicht, wie ihr das abdecken könnt. Da braucht ihr doch so viele Spezialisten. Wie bekommt ihr das denn hin?
Ja, das ist groß. Aber das hängt auch alles miteinander zusammen. Und ich glaube, wir sind ein total gutes Beispiel für ein Team, was eben aus diversen, mit diverser Fachexpertise arbeitet. Also wir haben die Betroffenenberatung, da sitzen Sozialpädagoginnen. Wir haben unser Legal-Team, da sitzen Juristinnen. Wir haben sozusagen unseren Bereich Politik und Öffentlichkeitsarbeit, da sitzen halt eine Journalistin, da sitzen Social-Media-Leute. Genau, und das muss halt irgendwie, genau, wir haben, du hast ja den Bereich Prozesskostenfinanzierung angesprochen. Wir wollen ja auch wirklich, dass viele Menschen eben in die Prozesse eben starten. Das heißt, wir haben eine Legal Tech Juristin, die sozusagen diesen ganzen IT-Bereich, Datenbank und sowas alles irgendwie miteinander verbindet. Das heißt, wir haben tatsächlich Spezialistinnen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, die auch alle zusammenarbeiten müssen. Und das ist manchmal sehr herausfordernd, weil Sozialpädagoginnen auch eine ganz andere Arbeitsweise vielleicht haben oder ganz andere Interessen als zum Beispiel eine Juristin und auch Dinge aus einer sehr anderen, auf den Fall auch aus einer total anderen Brille gucken. Und ich glaube, das, was wir gut geschafft haben, was immer noch weiter eine Herausforderung ist, je mehr wir wachsen, aber was wir gut geschafft haben, ist, diese Bereiche miteinander zu verzahnen und dafür zu sorgen, dass wir miteinander, dass diese Bereiche miteinander sprechen und sich gegenseitig ergänzen. Und das glaube ich, ist das, was es dann, wie es dann am Ende auch nur funktionieren kann eigentlich.
Ja, das ist ja das, was wahrscheinlich, wenn ich jetzt zu einer öffentlichen Beratungsstelle gehen würde, eben nicht der Fall wäre. Ne? Da bekomme ich wahrscheinlich eine rein juristische Beratung, ne? Oder ich gehe zu einer psychologischen Beratung, wenn ich irgendwie traumatisiert bin. Und da sind genau immer diese einzelnen Brillen und ihr fasst das dann zusammen. Hast du vielleicht so ein paar Kennzahlen für uns? Also wie viele Leute seid ihr? Wie viele Fälle bearbeitet ihr? Was sind so eure KPIs, wie das so schön im Managementsprech heißt? Ja, also wie geht ihr vor und was sind so ein paar wichtige Zahlen eures Erfolges, eurer Wirkung auch?
Genau, also wir sind, es gibt uns seit Dezember 2018, haben wir HateAid gegründet, Campact und Fearless Democracy, und seitdem haben wir über 600 Klientinnen beraten. Wir haben, ne, und das musst du dir halt vorstellen, im Aufbau des Teams sozusagen. Also genau, und dann haben wir über 350 Fälle, die wir eben juristisch begleiten bisher. Davon sind auch nur sehr wenige abgeschlossen, denn die Verfahren dann unheimlich lange vor Gericht. Das braucht also sozusagen das Return on Investment, kommen wir sicherlich nachher auch nochmal hinzu, dass wir dann sozusagen aus diesen Fällen kommt auch die politische Wirkung, das braucht halt einfach unheimlich lange. Und ja, unser wichtigstes Ziel sozusagen ist, Betroffene und deswegen auch die Beratung dabei zu unterstützen, nicht sich aus dem Netz zurückzuziehen. Das ist sozusagen das Ziel, was in der Beratung ganz klar da ist, so, also, dass die eben sich nicht einschüchtern lassen, dass die nicht sagen, ich ziehe mich aus diesem öffentlichen Raum zurück, und bei den Täterinnen die abzuschrecken und wieder rote Linien einzuziehen, und zwar die roten Linien, die es eigentlich theoretisch schon gibt, nämlich durch laufende Gesetze, die aber eben nicht durchgesetzt werden, weil sie eben in vielen Fällen nur zivilrechtlich durchgesetzt werden können, und das ist teuer, und deswegen muss es irgendjemand bezahlen und wir machen es halt. Das wären so unsere Ziele. Und jetzt im ersten Jahr ist das, was wir eigentlich, was wir so gemerkt haben, ist, dass die Arbeit an den einzelnen Betroffenen, du hast es ja selber gesagt, es sind fast ohne Boden. Wenn wir jeder oder jedem Betroffenen in Deutschland helfen würden, dann wer weiß, wann wir da irgendwie fertig wären. Ne? Und ich meine, du gehst einem mal ins Netz und denkst, Gott, der Hass ist alles so viel, wie kann man das irgendwie machen? Und deswegen ist uns irgendwann klar geworden, dass ja, die Arbeit an den einzelnen Betroffenen ist wichtig, aber es muss sich systematisch was ändern. Das heißt, eigentlich ist sozusagen unsere Aufgabe, die Rahmenbedingungen systemisch zu ändern, damit eben Betroffene nicht mehr so schnell in solche Situationen kommen. Und dann, da geht's halt, das machen wir eben vermehrt seit, ja, ich würde sagen, seit einem Jahr machen wir das wirklich ganz intensiv, dass wir eben gucken, okay, was kann sich gesetzlich ändern, was kann sich in den Strafverfolgungsbehörden ändern. Das war immer was wir von Anfang an mitgedacht haben, aber da sind wir jetzt auch echt ist schon ein wichtiger Player auch geworden, auch im ganzen politischen und im NGO-Bereich und auch was die Plattform angeht. Genau.
Ich finde das eigentlich eine total gute Quote, wenn du sagst, 600 Klientinnen habt ihr beraten und 350 Fälle habt ihr dann wirklich vor Gericht gebracht, also unabhängig davon, wie die jetzt ausgehen. Aber das ist schon mal ein Grenze aufzeigen, finde ich, wenn man das überhaupt zum Prozess bringt. Also ich hatte am Anfang gedacht, oh Gott, wie viel kann denn da überhaupt angezeigt werden? Aber es ist ja dann doch eine 50-prozentige Chance, roundabout, wenn man sich bei euch meldet.
Ja, also es ist mehr, das ist auch, also das, was du jetzt gesagt hast, wie viel kann da denn überhaupt angezeigt werden, das ist genau, was ganz viele Betroffene auch denken. Und das hat was damit zu tun, dass wir jetzt schon sehr viele Jahre uns Hass im Netz einfach angucken und das Gefühl haben, das ist irgendwie normal, das bleibt ja da stehen, das passiert irgendwie so. Und das ist eben auch schon, das sehen wir auch bei den Betroffenen, die zu uns kommen und sagen, wie, das könnte man jetzt eventuell anzeigen oder das könnte alles vielleicht strafbar sein, dass es eben so eine Abstumpfung gibt, dass man das schon so ein bisschen akzeptiert hat. Und genau, es ist auf jeden Fall auf beiden Seiten wichtig, wieder zu zeigen, Moment, es ist viel, viel mehr strafbar und illegal, als man denkt.
Ja.
Aber da hat sich halt im Kopf schon, hat sich schon was verschoben.
Ja, also für alle, die das jetzt hören, die vielleicht davon betroffen sind, das Angebot findet ihr auf hateaid.org, also hate wie Hass und aid wie Hilfe, .org. Da gibt es dann die Beratung und da gibt es dann auch die nächsten Schritte und viele Informationen. Und ich habe mich jetzt gefragt, dieses Dreieck aus eurem Support, denjenigen, die zu euch kommen als Betroffene und der Öffentlichkeitsarbeit, die ihr macht, beziehungsweise Politik und Öffentlichkeitsarbeit. Wie kommen denn die Leute auf euch? Also jetzt vielleicht, wenn sie diesen Podcast hier angehört haben, aber darüber hinaus, findet ihr eure Klienten und Klientinnen oder finden die euch?
Das ist ein Prozess, der sich auch verändert hat. Also ganz am Anfang hatten wir wirklich Testballons, wo wir so aus der Szene eben Leute, die wir auch gesehen haben in den Medien und so, die wir angesprochen haben, da kommen ja auch einige unserer ersten prominenten Fälle her, wie Frau Diekmann oder Frau Neubauer oder Frau Künast, dass wir die eben angesprochen haben. Und dann ging langsam die Betroffenenberatung los, haben wir einen großen Launch gemacht und dann kam auch so langsam was rein und dann sehr viel eben über die Öffentlichkeitsarbeit, dass wir dann immer bekannter wurden. Und mittlerweile ist es so, dass wir sehen, dass ganz oft, wenn irgendwo was passiert, wir schon getaggt werden von irgendwelchen Leuten. Dass sofort geschrieben wird, hier, wendet euch an HateAid oder wir dann gleich, genau. Und dann gehen wir oftmals auf die Betroffenen zu oder die kommen dann eben auf uns über Social Media zu. Was wir aber auch machen, ist, dass wir nennen das ein bisschen aufsuchende Beratungen, dass wir auch nochmal gezielt auf betroffenen Gruppen zugehen. Also wir wissen, dass im Netz bestimmte Gruppen besonders angegriffen werden. Dazu gibt es Studien. Und zum Teil kommen die nicht bei uns in der Beratung an. Und da fragt man sich natürlich, okay, was sind jetzt hier die Hürden? Also Stichwort antimuslimischer Rassismus zum Beispiel oder LGBTIQ-Community und es ist zum Beispiel Transpersonen, die sind ja auch analog total betroffen. Also die haben ja überdurchschnittlich viele Gewalterfahrungen als sozusagen Hetero-Personen. Und das ist im Netz genauso. Es ist total, also für mich immer noch total erstaunlich, wie das so sein kann, was die von den Leuten da wollen. Aber es ist wirklich unglaublich viel Übergrifflichkeit da. Und da gibt es eine Menge, also gerade bei diesen Communities gibt es eine Menge so Skepsis, weil die haben schlechte Erfahrungen mit vielleicht Polizei gemacht, die haben schlechte Erfahrungen mit auch Hilfsorganisationen zum Teil gemacht, aus unterschiedlichen Gründen. Die sind immer ziemlich auf sich alleine gestellt gewesen und da muss man erstmal dann auch Vertrauen schaffen und erstmal hingehen und zeigen und eher proaktiv sozusagen auf die zugehen. Und was ich eben auch, was wir eben auch beobachten ist, wenn jemand wirklich massiv angegriffen wird, sind die Leute meistens auch in einem Tunnel. Die haben dann gar nicht mehr sozusagen die Kapazitäten oder so, die können dann nicht mehr, die können nicht mehr dann noch sich eine betroffene Beratungsstelle suchen und so, sondern die brauchen eigentlich, dass dann irgendjemand auf sie zukommt und sagt, und das ist auch sozusagen das, so wie wir unser Angebot gestaltet haben, so niedrigschwellig wie möglich, den Betroffenen so viel abnehmen wie möglich, damit die sozusagen sich erstmal emotional wieder stabilisieren können. Da können wir bei unterstützen, aber das ist eine Eigenarbeit auch der Leute, weil da, ne, die müssen diese Gewalterfahrung irgendwie verarbeiten, müssen sich damit beschäftigen, mit Familie, Freunde drüber sprechen und so weiter. Also dieser ganze Prozess. Und wir dann eben sagen, okay, alles andere, du brauchst vielleicht nur noch 2 Unterschriften machen und den Rest machen wir. Wir screenen deine Profile, wir machen da die ganzen Screenshots in der Beweissicherung. Wir kümmern uns darum, dass vielleicht bei Google irgend noch ein privates Datum da irgendwie, dass du deinen Löschantrag fertig bekommst. Wir begleiten dich dabei und so weiter. Also dass wirklich sozusagen für die Betroffenen das so einfach wie möglich läuft. Und dazu gehört eben auch, dass die dann manchmal, wenn die in so einem Tunnel sind, auch einfach von uns angesprochen werden, gesagt werden, wir haben hier so ein Angebot, das könnte vielleicht in deiner Situation hilfreich sein, ist umsonst. Wir sind sehr nett, genau, gehen damit umsichtig um. Bei uns brauchst du auch nicht erklären, warum du jetzt Opfer bist oder warum du betroffen bist, sondern wir wissen, wovon du sprichst und können dich unterstützen.
Jetzt gibt es ja in der analogen Welt für ungelöste Kriminalfälle sowas wie Aktenzeichen XY ungelöst, ne? Und könntest du dir das vorstellen, dass es sowas auch für digitale Gewalt gibt? Also ihr habt ja oft anonyme Täter. Und wäre das sinnvoll, so eine Art, also so ein Format, wo man das sehr breit publiziert und Menschen zur Mithilfe aufruft. Ja? Wäre das etwas, was für euch auch in Frage kommt oder macht ihr vielleicht sogar so etwas?
Also ich glaube, dass wir, bevor wir sowas machen sollten, das ist ja immer so für die Polizei auch so das allerletzte Mittel, ne? Wenn man sozusagen wirklich alles ausgeschöpft hat, was man irgendwie machen kann, dann geht man eben ins Fernsehen und ist ja auch immer so ein zweischneidiges Schwert, über sowas auch zu sprechen, gibt man dem dann noch mehr Aufmerksamkeit, ist das gut oder ist das schlecht? Das ist ja für die Polizei auch immer eine ganz große Abwägung. Und deswegen würde ich sagen, ich würde erstmal, das wäre für mich auch ein letztes Mittel. Es wäre nicht ein Mittel, was ich ausschließen würde. Also gerade, weil ich auch denke, dass es auch aufmerksam machen würde auf das Thema nochmal. Aber wir haben immer noch nicht wirklich die Mittel ausgeschöpft, die wir eigentlich haben, um auch Täterinnen identifizieren zu können. Das ist ein Riesenthema. Also wenn Strafanzeigen passieren, Staatsanwaltschaften eben nicht so sensibilisiert sind, dann schöpfen die vielleicht auch nicht alle ihre Möglichkeiten immer aus. Oder in vielen Fällen schöpfen sie leider nicht immer alle ihre Möglichkeiten aus, um eben die Täterin zu identifizieren. Das ist leider so. Wir arbeiten jetzt mit einer spezialisierten Staatsanwaltschaft in Hessen, Gott sei Dank zusammen, seit einer ganzen Zeit und haben seitdem wirklich unsere Täter-Identifizierungsquote um 50% erhöht, was schon ja voll krass ist. Also sobald man sieht, die haben irgendwie Expertise, die haben das Thema verstanden, das ist denen wichtig, die wollen sozusagen, das, ne, sind vielleicht auch nicht so überlastet, können sich nur damit beschäftigen, dann sehen wir sozusagen, dass es eine höhere Täterin-Identifikationsquote gibt. Und das andere ist natürlich, wir haben sozusagen, bewegen uns in einem Feld, wo die Staatsanwaltschaft Social-Media-Plattformen nicht dazu verpflichten kann, die Identitäten von auch Straftätern rauszugeben. Und das ist ein Riesenproblem.
Immer noch.
Das heißt, natürlich. Das heißt, die sind immer auf die Mithilfe und Mitwirkung der Social-Media-Plattformen angewiesen. Also wenn eine Staatsanwaltschaft sagt, ich habe einen Anfangsverdacht wegen, weiß ich nicht, Volksverhetzung, dann sagen die, hallo Facebook, geben Sie uns die Daten. Mhm. Und dann kann Facebook auch sagen, nee, machen wir nicht. Weil die Daten liegen nämlich in Irland. Und da müssen sie erst ein Auslieferungsverfahren irgendwie nach Irland stellen. Und genau, da kann man mit jedem Staatsanwalt, jeder Staatsanwältin reden, die werden euch sagen, das kriegen sie nach einem Jahr einen Brief zurück und da steht, die Daten liegen in den USA. Und dann schreiben sie nochmal in die USA und dann kriegen sie nach einem Jahr einen Brief zurück und da steht übrigens, das ist Freedom of Speech hier. Deswegen geben wir die Daten nicht raus. Genau, das ist ein Riesenproblem. Das ist dieses Country-of-Herkunftsland-Prinzip, dass eben die eben nur belangt werden können für das, was sie anbieten. In dem Land, wo sie eben herkommen, wo sie ihren Sitz haben. Und der Sitz ist halt in Irland. Und die Plattformen haben eben unterschiedliche Policies. Das hat sich in den letzten Jahren auch verändert, wo sie eben mit kooperieren oder nicht. Ihr habt ja auch gesehen, also Mark Zuckerberg hat ja dann auch gesagt, okay, Volksverhetzung wird jetzt überall gelöscht. Das ist schon mal gut. Da hat man dann auch mehr Chancen als Staatsanwaltschaft, dass da eben auch bei Volksverhetzung mit ihnen kooperiert wird. Aber es gibt keine verbindlichen Regelungen. Und das ist eben ein Riesenproblem. Und deswegen, also vor Aktenzeichen XY würde ich eher sozusagen dafür plädieren, dass wir sozusagen uns mal darüber, dass wir mal darüber nachdenken, ob eben Straftaten, die in dem digitalen Raum, in unserem nationalen digitalen Raum passieren, ob das wirklich sein kann, dass wir die nicht wirklich nachverfolgen können, nicht wirklich ahnden können, weil wir eben nicht an diese Daten rankommen.
Ja, das ist eben das Interessante, auch dieser digitale Raum. Ich weiß nicht, ich habe damals meine Masterarbeit zum Cyberspace geschrieben und was eigentlich passiert, wenn man den betritt und interagiert darin. Die, also ich finde, das hat jetzt aber auch gar nichts mit dem Thema zu tun. Ich wollte nur sagen, ich verstehe dieses Raumproblem irgendwie, weil wie definiert man den eigentlich? Der ist ja global, der ist irgendwie anders, der ist kein physischer Raum und nichtsdestotrotz bin ich auch schockiert, wie schwierig es ist, da verbindliche Regelungen herzustellen. Das macht ihr ja mit der Öffentlichkeitsarbeit und Pressearbeit und ihr, oder beziehungsweise Politik und Öffentlichkeitsarbeit. Und du hast gesagt, die eigentliche Aufgabe, die ihr habt, ist auch die Rahmenbedingungen zu ändern und auf gesetzlicher Ebene dann. Ich finde gut, dass ihr wirklich beides abdeckt, dass ihr dann irgendwie hands-on arbeitet. Das klingt jetzt merkwürdig, aber ihr habt ja konkret dann auch mit der anderen Seite zu tun und habt wahrscheinlich dann auch genügend, ja, ihr habt evidenzbasiert vorgehen in eurer Arbeit. Hilft das? Hören die Leute euch eher zu?
Das ist ein absolutes Asset. Also das ist, macht uns so glaubwürdig auch, ne? Weil das macht uns glaubwürdig und wir können wirklich sozusagen jetzt mittlerweile auch, guck mal, über 350 Fälle in Strafverfahren, über 600 Klientinnen. Wir können schon auch unsere eigenen Statistiken aufstellen, ne? Und eben auch über Zahlen schon sprechen, ne? Wer ist wie betroffen? Sind es mehr Frauen als Männer? Was kriegen die für Bedrohungen und so weiter? Wir haben jetzt auch nochmal unser System, das bauen wir jetzt nochmal aus, um das alles nochmal noch besser in der Zukunft auswerten zu können, wirklich auch so Jahresberichte rauszugeben, weil es eben noch super wenig Zahlen zu dem Thema gibt. Aber es ist tatsächlich so, wir sind ganz nah eben an den Betroffenen. Wir sind ganz nah daran, wo die Dinge passieren. Und das ist Politik meistens nicht. Die können sozusagen abstrakt auf ein Problem gucken und überlegen sich dann vielleicht eine Lösung, die aber in der Praxis überhaupt nicht, die ist dann einfach, ja, da gibt's dann einfach was die nicht bedacht haben, weil die einfach da überhaupt nicht unterwegs sind, weil sie selber nicht betroffen sind, weil sie vielleicht auch aus gutem Willen was machen wollten, was aber dann in der Praxis nicht funktioniert. Kennen wir auch aus ganz vielen anderen Bereichen. Genau. Und deswegen ist es für uns total gut, dass wir sagen können, das sind die Betroffenen, die erzählen uns das. Das sind die Fälle, die wir in der Beratung erleben. Hier brennt es gerade. Oder wir sagen, hier im juristischen Bereich kann man ganz klar sehen, bei den und den Fällen, zum Beispiel bei Beleidigungen, gibt es ein absolutes Defizit in der Strafverfolgung. Und die werden einfach nicht geahndet. Und es ist ein Riesenproblem, weil die sind das Einfallstor, weil nach der Beleidigung kommt die Vergewaltigungsandrohung, dann kommt die Morddrohung und so verroht sich das sozusagen so weiter. Deswegen ist es wichtig, bei der Beleidigung einfach so einen Stopp zu sagen. Und das ist total gut und das macht uns glaubwürdig und es macht uns zu einem wirklich guten Partner auch oder auch so einem guten Ansprechpartner eben für Politik und auch für die Strafverfolgungsbehörden, die eben ja selber auch in diesem ganzen zivilrechtlichen Bereich in der Rechtsdurchsetzung ja auch gar keine Erfahrung haben. Und da können wir eben dann auch Erfahrungswerte zusteuern.
Spannend, ja. Also das ist ein Phänomen, das es noch nicht so lange gibt und man baut erst gerade eine gute Datenbasis dazu auf. Gab es etwas, was dich darin überrascht hat? Eine Erkenntnis, die unerwartet kam oder die vielleicht ja in irgendeine Richtung überraschend ist?
Meinst du jetzt bei den Daten oder meinst du sozusagen in dem ganzen Bereich sozusagen?
Bei den Daten.
Bei den Daten zur Strafverfolgung.
Ja, oder bei vielleicht auch der Verteilung. Also ich nehme jetzt an, das ist ein Bias. Ich nehme an, dass überdurchschnittlich viele Frauen Opfer werden, okay, in digitaler Gewalt im Vergleich zu Männern und so weiter. Und ihr trackt das ja wahrscheinlich alles, welche Art von digitaler Gewalt gegen welche Gruppe und so weiter. Aber ja, ich wollte da jetzt auch
genau nicht. Also da kann ich auf jeden Fall sagen, genau, ich hatte das ja schon angesprochen, dieses Thema mit Transpersonen, LGBTIQ. Das war mir nicht bewusst, wie krass einfach die angegriffen werden. Ich hatte das überhaupt nicht so auf dem Schirm. Ich hätte nie gedacht, dass Menschen wirklich auch mit dann, es geht dann digital los, analoge Gewalt, die Leute werden zu Hause angegriffen, werden verfolgt auf der Straße. Also ja, ich habe da Fälle in der Beratung gehört, ich dachte, ich falle um. Also hätte ich niemals gedacht, also dieser hohe Anteil an Transpersonen, die irgendwie angegangen werden. Und genau, was mich tatsächlich und was ich wirklich krass finde, was wir auch sehen, ist, wie übergreifend die Gewalt gegen Frauen ist. Mhm. Also das ist wirklich, das findet sich, es gibt so ein, man kann eigentlich sagen, es gibt so einen Konsens unter den Trollen, den Rechtsextremisten, den Islamisten, den einfach Hatern, auch so, geht auch sozusagen bis ein bisschen in Mitte der Bevölkerung, Gamern, dass eben der kleinste gemeinsame Nenner, auch diese Incels, diese ganzen Männergruppen und so, der kleinste gemeinsame Nenner ist halt Frauenhass. Also es kommt, und der ist immer sexualisiert. Es kommt, keine Frau wird angegriffen, der nicht irgendwas Sexualisiertes gesagt wird. Und die Vergewaltigungsdrohung, ob sie jetzt verklausuliert ist, man sollte dich mal oder man könnte, du bräuchtest mal und solche Sachen, das ist wirklich, also der dritte Kommentar. Und das ist schon heftig.
Ja.
Also das hätte ich nie, also das, stell dir das mal vor, im analogen Leben würden die Leute so miteinander umgehen.
Ja. Und deshalb auch der Ansatz, den du sagst, also oder was du gerade genannt hast, das nicht einschüchtern lassen, das stelle ich mir da auch unheimlich schwierig vor, die Leute zu überzeugen, sich nicht zurückzuziehen.
Total, weil man will ja nicht da das irgendwie ertragen, dass man ständig und auch dagegen sprechen, ne? Wenn dann immer ständig so ein Schwall kommt und ich weiß nicht, wir hatten mal eine Frau, die war so im Gaming-Bereich unterwegs, die hat mal einmal was Sexistischem widersprochen, die hat einen Shitstorm bekommen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und davon war ein großer Teil, war auch was, wo man sagen konnte, okay, das ist vielleicht strafrechtlich relevant. Und der andere Teil war einfach frauenfeindlich. Geh zurück in die Küche, koch doch erstmal. Was willst du überhaupt hier? Also so, ne, das alles noch okay, also darf man alles noch sagen, ist aber nicht okay und ist sozusagen, macht wirklich Leute, macht Frauen irgendwie total nieder. Und das hätte ich, also dass diese Vorurteile und so, dass das alles noch so da ist und dass im Netz wird das Dinge, die man in der deutschen Talkshow zum Beispiel nicht mehr sagen dürfte, wo sich ein, wenn jetzt hier ein FDP-Chef da so einen Herrenwitz macht, dann wird das gleich irgendwo diskutiert. Oder Herr Brüderle, der das damals gemacht hat, das ist dann so ein Aufschrei in der Presse. Wir haben MeToo gehabt und so. Und im Netz ist das alles weg. Da wird das sozusagen schamlos, werden eben diese Sachen, die man vielleicht, wo jetzt irgendwie in der analogen Welt rote Linien eingezogen wurden, die werden da jetzt wieder sozusagen Frauen, damit werden Frauen da wieder konfrontiert. Und das hat mich wirklich so zu der Schlussfolgerung gebracht, dass man wirklich sehen kann, wie versucht wird, Räume, die Frauen sich jetzt über die ganzen, seit der Frauenbewegung eigentlich, ne, über diese ganzen Jahre auch Rechte und also ja auch Zeichen von Respekt und bestimmte Umgangsformen und auch Gleichberechtigung, die Frauen sich so im analogen Leben und auch im öffentlichen Raum, im klassischen öffentlichen Raum, die sich erkämpft haben, dass die im Netz wirklich massiv wieder in Frage gestellt werden. Und dass Frauen da auch angefangen haben, sich wieder daran zu gewöhnen und das auch als normal zu akzeptieren, dass mit ihnen so umgegangen wird. Das hören wir auch ganz oft in der Beratung.
Schrecklich. Schrecklich.
Finde ich auch. Das Netz wird an der Stelle ja häufig so ein Stück weit als Echokammer auch gesehen. Und ich stelle mir gerade die Frage, ob das Netz und diese Räume, ne, von denen du gerade erzählst und wo diese Dinge passieren, ob das so eine Art Echokammer der dunklen Seite des Menschseins entspricht. Wie ist deine Einschätzung? Wie sehr spiegelt das tatsächlich unsere Gesellschaft wider? Glaubst du, dass das ein Trend ist? Oder glaubst du, dass das kleine Gruppen sind, die sich dort eine übermäßige Resonanz und Echokammer schaffen, die sie im richtigen Leben, jetzt im analogen Leben so nicht haben? Oder glaubst du, dass das tatsächlich ein Trend ist in unserer Gesellschaft? Wie ist deine Einschätzung?
Also alles zusammen, Walter, weil du musst dir vorstellen, du hast es gibt auf jeden Fall kleine Gruppen, die anfangen, sowas zu schüren und die eben sich verabreden, die sich bestimmte Personen aussuchen, das sind vor allen Dingen aus dem rechten und rechtsextremen Spektrum, dazu gibt es auch Studien, die eben sich zum Beispiel auf Imageboards oder auf Gaming-Plattformen eben verabreden, die das gezielt als einen Teil ihrer politischen Strategie eben ansehen, auch einen bestimmten Diskurs im Netz, bestimmte Meinungen im Netz nach vorne zu bringen und eben sich ganz bestimmte Leute auszusuchen, die sich zu bestimmten Themen äußern und die ganz öffentlich sozusagen anzuprangern und fertig zu machen. Und das hat natürlich einen Effekt. Und es hat einen Effekt auf die Leute, die das sehen, also die selber die Betroffenen sind, und es hat einen Effekt auf die Leute, die das sehen. Nämlich die vielleicht auch, also wenn du dir zum Beispiel die Mitte-Studien anguckst, da sehen wir ja, dass irgendwie bei 40-50% der Bevölkerung ist doch auch irgendwie diskriminierende, sagen wir mal rassistische oder zum Teil auch antisemitische Denkweisen gibt oder dass damit irgendwie sympathisiert wird. Das wird aber nicht gesagt. Weil da gibt es nämlich ein Tabu und da gibt es rote Linien. Aber wenn eben man ins Netz geht und sieht, dass da sozusagen diese kleine Gruppe anfängt anzustacheln und antisemitisch zu sein und rassistisch zu sein und so weiter, dann ist sozusagen das Signal, was irgendwie da geht sozusagen in die Bevölkerung, ist, ah, das kann man jetzt wieder sagen. Ah, das ist ja jetzt wieder okay. Das, guck mal, hier wird es ja gesagt, dann kann ich das ja jetzt hier auch sagen. Also dann werden sozusagen auch bei allen anderen, die vielleicht nicht organisiert sind, wir nennen es manchmal die Opportunisten, ich finde das eigentlich noch zu nett, bei denen werden eben auch sozusagen diese Grenzen irgendwie eingerissen und die fangen dann eben auch an. Und es ist so ein bisschen wie, in der Soziologie gibt es eine Studie, die nennt sich Broken Window, also gibt es eine Theorie, die nennt sich Broken Window Theorie. Das heißt, man sagt, man hat eben einen Stadtteil und wenn da bei einem Haus eben so die Scheiben eingeschlagen werden und man das nicht relativ schnell repariert, dann kann es sein, dass sozusagen dann der ganze Stadtteil so, ne, ja, dann verlottert und eben runtergeht. Ja. Genau. Und das ist sehr ähnlich. Also du lässt das so, da wird, man sieht sozusagen sehr öffentlich, da werden Personen angegriffen, es kann wieder volksverhetzt werden, es kann antisemitische Äußerungen können hier getan werden und so weiter. Und dann denken die Leute, Okay. Und so ein bisschen, oder dieses Bild der Plünderung, das nehme ich auch immer ganz gerne, wo dann eben der Normalbürger, wo dann schon irgendwie der Supermarkt geplündert ist und alle Scheiben eingeschmissen werden, sich dann denkt, mein Gott, ich bin jetzt auch gefrustet von der Arbeit, dann trete ich jetzt hier auch noch mal eine Scheibe ein, weil das ganze Ding ist ja sowieso schon kaputt. Oder ich klaue jetzt hier auch noch schnell irgendwie irgendwas, da liegt noch irgendwas, da ist ja sowieso schon alles geklaut worden. Das heißt, und plötzlich haben sich eben auch bei den Leuten, wo eigentlich es noch eine gefestigte rote Linie gab, die aber sozusagen da, wo es eine Sympathie gab, aber vielleicht so eine gefestigte rote Linie und klar war so, das geht so nicht, werden dann eben auch sozusagen Grenzen verschoben. Und wenn das passiert, dann hast du nicht mehr nur noch, dann hast du, ne, du hast ja gesagt, was gibt es? Sind es kleine Gruppen oder ist es ein Trend? Dann bekommst du einen Trend. Und du kannst Trends initiieren. Und genau das ist das, was eben jetzt auch gerade durch eben diese kleinen rechtsextremen Gruppen, auch natürlich begleitet durch zum Beispiel auch Äußerungen aus der AfD, ne, die eben sagen, bestimmte Sachen sagen, die jetzt irgendwie früher nicht sagbar waren, oder das war dann was sagen und das war dann gar nicht so gemeint, aber es sind eigentlich sozusagen Dinge, wo eigentlich für alle klar ist, es ist jetzt hier eine Grenzüberschreitung. Und diese vielen, vielen Grenzüberschreitungen, die dann so unwidersprochen da bleiben, die führen dann dazu, dass eben auch eine Gesellschaft sagt, da hat sich jetzt das Sagbare sozusagen woanders hin verschoben. Ich darf wieder mehr diskriminieren, ich darf mehr Aggressionen rauslassen. Das ist jetzt irgendwie okay. So, das ist für die Täterin und für die anderen ist es eben so, die betroffen sind, sehen, okay, ich muss das jetzt aushalten, dass wieder ich mehr diskriminiert werde, dass ich eben mehr abkriege. Also für beide Seiten ist das dann eben so ein Trend. Die einen, die eben entweder sich zurückziehen oder mehr aushalten und denken, okay, wenn ich in diesen öffentlichen Raum gehe, muss ich das eben machen. Und die anderen, die eben dazu beitragen, dass es sich eben vernormalisiert. Ja. Deswegen ist es so ein bisschen beides.
Okay.
Du hattest jetzt gesagt, das kam doch auch überraschend für dich, dass es doch diese schiere Menge an Gewalt oder beziehungsweise diese Intensität an digitaler Gewalt gibt. Wie kam das, also dass dich das überrascht, das verändert jetzt eigentlich die Frage auch nicht, aber wie kam das, dass du dich am Anfang für dieses Thema interessiert hast? Wie kam es überhaupt zur Gründung von Hate Aid? Hattest du gemerkt, da ist ein Problem, wir müssen das lösen, oder ist das an dich herangetragen worden und dann hast du die Beschäftigung damit gestartet? Was war der Start?
Start war, dass ich zurückkam aus der Elternzeit. Ich habe damals noch bei Campback gearbeitet und mir gesagt, und ich war ja Campaignerin für Antirassismus. Und während ich sozusagen nicht das Jahr zu Hause war, war Trump an die Macht gekommen und Brexit und die AfD war im Bundestag. Und ich bekam sozusagen den Auftrag, wir wollen unseren Beitrag leisten, eben gegen diesen aufkommenden Rassismus auch, den wir in der Gesellschaft beobachten. Was können wir als NGO tun? Oder was ist sozusagen der Bereich, der irgendwie am wichtigsten ist? Ja, alle natürlich, das ist ja die Königsfrage, ne? Das würde natürlich jeder gerne wissen, wie man das irgendwie lösen könnte. Und ich bekam also 3 Monate Zeit, um jetzt darüber zu lesen. Ich durfte alles machen. Ich hatte jede Freiheit. Ich konnte lesen. Ich habe telefoniert mit NGOs in Österreich, in Frankreich, habe die gefragt, wie ist das bei euch, in Österreich auch, bei euch sind die jetzt mittlerweile in der Regierung, wie habt ihr das gemacht und wie geht ihr damit um und so weiter. Habe sehr viel gelesen, auch über Rechtsextremismus, über die neue Rechte, über Strategien, zum Beispiel identitäre Bewegungen, konnte ich mich danach sehr, sehr gut aus. Und eben aber auch sozusagen, wie sich eben gesellschaftspolitische Prozesse eben und Radikalisierungsprozesse auch passieren und was man dagegen tun kann. Und ich hatte so ein bisschen angefangen, dann so auf so einer abstrakten Ebene da so ein Konzept zu entwickeln. Und dann wurde ich eines Tages eingeladen, haltet euch fest, zu Facebook. Auf einen Vortrag, genau, wer hätte das gedacht? Und da ging ich zu einem Vortrag und da waren 2 Frauen, die wirklich mein Leben verändert haben, muss ich jetzt in heutiger Hinsicht ehrlich gesagt sagen. Nämlich erstmal Julia Ebner vom Institute for Strategic Dialogue, das ist eine Wissenschaftlerin, eine der renommiertesten Wissenschaftlerinnen in dem Bereich, die damals ihre Studie vorstellte von vor der Bundestagswahl 2016 und eben forscht, diese rechtsextremen Netzwerke, hier Reconquista Germanica und so weiter, sich da eingeschlossen hatte, analysiert hatte anhand der Daten, wie die eben Twitter manipuliert hatten und wie die versucht haben, die Bundestagswahl im Netz zu manipulieren und so weiter. Und das war der erste Vortrag und da ist mir erstmal klar geworden, dass man mit so wenig Menschen, also es waren ja damals bei Reconquista nur 7000 rechtsextreme Aktivisten, die dann aber sich ganz viele Fake-Profile gemacht haben und eben dann tatsächlich sozusagen es geschafft haben, mit ihren Hashtags in den Trending Topics bei Twitter zu sein und es das und Journalistinnen dazu bekommen haben, dass sie das eben in ihre Berichterstattung übernommen haben, Politikerinnen dazu bekommen haben, dass sie das eben aufgenommen haben im Wahlkampf. Und ich dachte, wow, 7000 Leute schaffen das? Also mit wie wenig Aufwand kannst du einfach wie viel krassen politischen Effekt in Deutschland hinkriegen? So, das war sozusagen das eine. Wenn du vielleicht auch noch ein gutes Thema hast, was du verkaufen kannst, 2015, Migrationskrise und so weiter, war natürlich auch sozusagen, ne, war der Boden ja auch gut gelegt. Und dann habe ich einen zweiten Vortrag gehört von Dorothee Scholz, das ist eine Psychologin, und zwar eine der einzigen Psychologinnen spezialisiert auf digitale Gewalt. Die sitzt in Potsdam. Und die hat erzählt, was das mit Betroffenen macht und wie man Betroffene aber auch unterstützen kann. Und ja, dann bin ich zurückgefahren nach Verden an der Aller zu Campact und habe gesagt, das ist für mich einer der gefährlichsten Bereiche im Bereich Rassismus und Rechtsextremismus. Ich glaube, dass das demokratiegefährdend ist, dass wir das überhaupt nicht unter Kontrolle haben, dass wir das auch als Gesellschaft überhaupt nicht auf dem Schirm haben und dass das ein Einfallstor sein kann für wirklich sozusagen Radikalisierung, Spaltung und dass das unsere Demokratie wirklich nachhaltig in Frage stellen kann. Und ich muss sagen, genau, und das war dann, also genau, da habe ich damals meinen damaligen Chef dann davon überzeugt. Und so ist es dann, das war sozusagen der Grund der Gründung für HateAid, dass da eben klar geworden ist, das ist dieses Thema. Und ich meine, leider hat mir ja auch die Geschichte recht gegeben. Wenn man jetzt irgendwie guckt, was in den USA passiert ist mit Trump, das ist halt, so weit kann es halt gehen. Und wir haben die USA auch eigentlich noch vor einigen Jahren für eine ganz stabile Demokratie gehalten, mit ihren Defiziten und so weiter, so wie unser eigenes Land auch. Und es kann einfach total schnell gehen und auch in diesem, vor allen Dingen in diesem ersten Trump-Wahlkampf ist ja jetzt sehr klar geworden, auch durch Cambridge Analytica und so, was die sozialen Medien für eine Rolle gespielt haben. Und da muss man leider sagen, das ist tatsächlich wirklich ein massives Problem für unsere liberalen Demokratien.
Absolut. Du hast gerade auch darüber gesprochen, wie Journalistinnen das Thema aufgreifen. Du bist selber aus dem Journalismus. Was rätst du deiner Zunft, wie damit umgehen? Ich meine, es nicht zu thematisieren, ist ja auch in eine andere Richtung wieder heikel. Was hältst du für einen guten Umgang?
Also ich glaube, die Frage ist halt, wie man es thematisiert. Also als ich damals noch in den Redaktionen war, war es noch so, dass man überhaupt das gar nicht wusste, dass es sein kann, dass das irgendwie manipuliert ist, sondern man dachte, da haben sich jetzt unsere Leserinnen an uns gewandt mit den 5000 Hasskommentaren und die sagen jetzt mal ihre wirkliche Meinung. Und so wurde das dann zum Teil, oder ich weiß, dass es heute auch noch so ist, so wird es zum Teil in den Redaktionen aufgenommen. Und wir brauchen ja nicht irgendwie lange überlegen, was letztes Jahr zu Silvester passiert ist, als ein Umweltsau-Video durch Deutschland ging und ein Intendant sich nicht vor seine Journalistin-Kollegin gestellt hat, sondern sich hat von diesem rechten Hate-Storm, der es ja dann war, man hat es ja hinterher alles also analysiert, sehr sozusagen organisierte Hasskampagne, sich davon hat einschüchtern lassen und eben auch seine Journalistin da so ein bisschen vor den Bug geworfen hat. Und also da würde ich es auf jeden Fall, glaube ich, so für die Redaktion, aber bis in die Spitzen eigentlich nochmal so, man kann das einfach gar nicht anders sagen, das soll auch nicht arrogant klingen, aber es ist wirklich Digitalkompetenz und Medienkompetenz. Also nochmal zu wissen, okay, wie funktioniert einfach das Netz, wer ist da eigentlich unterwegs und wie muss ich auch irgendwie, wie kann ich sozusagen auch als Journalistin differenziert einschätzen, ob jetzt das hier wirklich sozusagen was Repräsentatives ist, wer sich hier geäußert hat oder ob das eben was ist, was gibt es für Hinweise dafür, dass es vielleicht auch orchestriert sein könnte, dass es organisiert sein könnte und so weiter. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall das ist auf jeden Fall ein total wichtiger Teil, den ich Journalisten und Journalistinnen mitgeben würde. Und darüber auch zu sprechen. Also ich glaube, dass Journalistinnen sind total wichtig, gerade diesen Prozess der Manipulation, der einfachen Manipulation von sozialen Medien, was das auch für unsere Demokratien für Folgen haben kann, für die Meinungsfreiheit, für die Menschen, die eben betroffen sind, für die, so wie vielleicht wir uns an der Wahlurne auch entscheiden am Ende des Tages, dass das Falschinformationen, dass wir über diese Mechanismen berichten müssen und weniger sozusagen über die Falschinformationen diskutieren sollten, so wie wir das auch, ich meine, alle sehr, niemand hat das aus bösem Willen gemacht, aber das war einfach nicht gut. Nochmal die Lügen die ganze Zeit zu wiederholen, weil dann bleiben sie ja sozusagen in den Köpfen, sondern eben über das Lügen und das Manipulieren zu berichten.
Hm. Ja. Hm.
Ihr seid ja, so wie ich das anhört, eine große Organisation, Annalena. Ne? Ihr seid irgendwie, wie viele Leute jetzt insgesamt?
Genau, das hast du mich vorher schon gefragt. 32 Personen sind wir mittlerweile.
Genau, 32, hat es auch schon gesagt. Und diese 32 Leute, wie führst du die, dass wir vielleicht nochmal so ein bisschen auf die Organisation eingehen? Also ihr seid eine gemeinnützige GmbH.
GmbH, ja.
Genau, ne? Also eine gemeinnützige GmbH. Und ihr finanziert euch über Spenden, vermute ich mal, weitgehend. Mitgliedsbeiträge vielleicht auch.
Also GmbH ist ja so, haben ja noch nicht so viele Leute gehört, weil meistens ist man ja ein Verein, wenn man so eine NGO irgendwie ist. Genau, wir sind eine GmbH, weil wir einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb haben, weil wir die Prozesskostenfinanzierung haben. Das heißt, die ist auch gemeinnützig, aber es ist eben ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb. Das bedeutet, dass wir eben auch Gelder einnehmen. Und das liegt daran, dass wir, wenn wir die Prozesse finanzieren, also wenn du jetzt zum Beispiel im Netz angegriffen werden würdest und wir dich unterstützen, würden wir für dich das Prozesskostenrisiko übernehmen. Das heißt, wenn du vor Gericht verlierst, zahlen wir alles. Aber wenn wir es gemeinsam schaffen, dass du Schmerzensgeld zum Beispiel erwirken könntest oder Schadensersatz, dann ist der Deal, dass du das wieder an uns zurückspendest, sodass das wieder in diesen Fonds zurückfließt und wir dann den nächsten Fall davon finanzieren können. Sodass eigentlich sozusagen, wenn du gegen deinen Hater oder deine Haterin vorgehst, du eigentlich nicht nur dir selber hilfst, sondern auch gleich der nächsten Person, wenn du gewinnst, die du dann auch unterstützen kannst, dass sie eben, eben auch vorgehen kann. Mhm. Genau, so ein bisschen, wir nennen das sozusagen das Solidaritätsprinzip und wir haben auch gemerkt, dass für die Betroffenen, das ist für die auch ein Anreiz. Also es ist auch toll für die dann an uns wieder zurückzugeben und zu sagen, okay, ich unterstütze einfach die nächste Person jetzt mit dem Geld, mit dem Erfolg, den ich irgendwie hatte. Genau, also das ist so und da kommen halt dann wieder sozusagen durch die Schmerzensgelder Gelder rein. Deswegen sind wir eben eine gemeinnützige GmbH. Und wie finanzieren wir uns? Genau, 32 Mitarbeiterinnen, wahnsinnig schnell gewachsen innerhalb von 2 Jahren. Und wir sind ein typisches Social Startup. Also wir sind wirklich auch ein bisschen anders als andere, sagen wir, betroffenen Organisationen und vielleicht auch andere NGOs. Wir sind unheimlich schnell gewachsen. Wir versuchen sozusagen sehr prozesseffizient zu arbeiten. Wir setzen auch Methoden des agilen Arbeitens um. Ich komme aus dem Journalismus, Nachrichtenjournalismus, da geht alles immer sehr schnell. Da wird halt auch echt sozusagen versucht, wirklich in kürzester Zeit muss da sozusagen Höchstleistungen gebracht werden. Und das ist so ein bisschen auch, das ist einfach so, was ich so mitbringe, auch als Ansatz eben auch, und dass ich auch so dann auch da mitgebracht habe. Und es ist eben auch so, dass im Netz passiert eben alles sehr schnell. Und wir bewegen uns auch so politisch, aber auch eben mit den Dingen, die wir bewegen uns in der Aktualität, also der Bereich, an dem wir arbeiten, verändert sich jeden Tag. Dort verändern sich die Rahmenbedingungen, es kommen neue Plattformen, es gibt neue Formen von Angriffen, es gibt neue sozusagen Phänomene. Das heißt, wir müssen schnell sein und wir müssen da dran sein, sonst können wir Betroffene nicht gut unterstützen und sonst haben wir auch nicht die Kredibilität als Organisation, die wir irgendwie brauchen. Das heißt, das ist auf jeden Fall für uns wichtig und für uns ist auch wichtig, dass wir eben auch so schnell es geht, auch eben zu aktuellen Themen uns auch äußern und da eben auch versuchen, die Stimme der Betroffenen mit reinzubringen. Mhm. Und jetzt nochmal so, genau, zur Finanzierung. Was wir, die Betroffenenberatung finanziert sich fast ausschließlich aus öffentlichen Geldern. Da hat das Bundesjustizministerium eine große Förderung übernommen, so vor allen Dingen im Bereich Sicherheitsberatung auch und in der Beratung von Menschen, die besonders betroffen sind, also die halt, wo halt auch die Adressen veröffentlicht werden, also diese sehr heftigen Fälle. Und das Familienministerium hat einen Teil im Bereich des Programms Demokratie leben. Und ich finde das auch gut, weil ich glaube, dass eben Betroffenenberatung ist eine öffentliche Aufgabe eigentlich. Und deswegen finde ich, das muss eigentlich auch, also ich finde, das sollte eigentlich auch aus der öffentlichen Hand finanziert werden. So, das ist so der eine Teil. Und die Prozesskostenfinanzierung, wie gesagt, kommt eben aus diesem Prozesskostenfinanzierungsfonds beziehungsweise aus privaten Spenden, von Großspendern, von Kleinspendern, Leuten, die uns irgendwie übers Netz finden. Aber eben, genau, auch aus diesem Return of Investment soll die sich dann versuchen, langfristig zu finanzieren. Und dann haben wir eben noch mittlerweile große Partnerinnen wie die Schöpflin-Stiftung, also große Stiftung und noch andere Stiftungen, die uns eben unterstützen und genau, die unsere politische Arbeit vor allen Dingen unterstützen.
Magst du uns noch ein bisschen was erzählen, wie ihr das Ganze organisiert? Also das ist ja eine sehr komplexe Aufgabenstellung und ihr habt jetzt verschiedene Fördertöpfe, ihr habt verschiedene Themen, ihr seid sehr divers, wie du auch gerade geschildert hast, von euren Mitarbeiterinnen her, ne? Und den Profilen. Wie kriegt ihr das alles überhaupt organisiert? Also wie führst du diese 32 Menschen? Du bist Geschäftsführerin. Wie organisiert ihr euch? Wie geht ihr mit Konflikten um? Wie kommt ihr zu Entscheidungen? Wie verteilt ihr Aufgaben und Rollen und so weiter?
Wir sind da jetzt wirklich hinterhergerannt hinter unserem Wachstum, ne? Also die Führungsstruktur ist so, also wie das klassische Startup, ne? Du, am Anfang saß ich da noch und habe mit Betroffenen Beratung gemacht und alles irgendwie noch haben wir irgendwie alles gleichzeitig gemacht und dann hat sich halt so schnell wie man eben gewachsen ist angefangen eben dann so Teams auch ein bisschen natürlich herauszubilden. Gott sei Dank haben wir auch diese Schwerpunktbereiche. Das heißt, das war dann so ein bisschen so ein natürlicher Prozess. Mhm. Und ich habe dann angefangen, irgendwann war dann klar, ich glaube bei 20 Mitarbeiterinnen, 18, 20 Mitarbeiterinnen war klar, also jetzt erste mittlere Führungskraft muss jetzt eingestellt werden. Und das war meine erste, die Teamleitung Betroffenenberatung. Und das war wirklich notwendig. Das muss man natürlich auch, ihr müsst ja überlegen, Recruiting-Prozesse, 3 Monate und so. Es gibt das jetzt seit 2 Jahren. Ne? Also es ist wirklich, dann, das ist schon, genau. Also wir haben dann die erste Teamleitung und das war dann auch, es hat sich als total positiv erwiesen und jetzt haben wir nach Weihnachten, also ab dem neuen Jahr, tatsächlich 4 Teams, also 5 Teams und 5 Teamleitungen, die jetzt sozusagen unter mir nochmal ihre Teams führen, aber eben nicht in diesem Silo-Charakter, sondern wirklich, wir versuchen trotz dessen, dass jetzt eben sozusagen sich diese Teams rausgebildet haben und da jetzt auch irgendwie Leitungsfunktionen reinkommen, dass die trotzdem noch sehr, dass es immer noch sehr flache Hierarchien gibt, dass man noch sehr viel unter den Teams eben miteinander kommuniziert wird und das auch gut organisiert wird, damit das irgendwie auch arbeitseffizient ist. Und was für mich immer wichtig war, ist, ich wollte, dass nicht nur ich alleine diese Organisation gestalte, weil ich bin hier nicht die Expertin, sondern ich habe Expertinnen in der Betroffenenberatung, die wissen da alles besser als ich. In der IT wissen die alles besser als ich. Die Anwältin weiß alles besser als ich. Ich weiß vielleicht in der Öffentlichkeitsarbeit und so Politiksachen besser Bescheid, aber auch nicht immer. Und ich wollte immer, dass sozusagen, dass die Hierarchien so flach sind, dass natürlich die Dinge, die irgendwie auch sozusagen auf Eskalationsstufen entschieden werden müssen, dass die auch sozusagen von der Führung entschieden werden, aber dass so viel wie möglich Verantwortung ins Team kommt und auch so viel von dem Expertenwissen des Teams auch sozusagen dann dafür für Entscheidungen irgendwie zuständig ist und es auch so eine viel mehr Selbstwirksamkeit gibt. Und ich glaube, dass es, wenn man eine neue Organisation gründet, gerade auch wenn man das mit Idealistinnen macht, die bei uns arbeiten, weil die eben auch was Gutes machen wollen, die werden, ne, die kriegen nie Gehälter, die sie vielleicht irgendwie in der Wirtschaft bekommen würden, sondern die werden sozusagen immer auch so ein bestimmten Gehaltsabstrich irgendwie machen, aber dafür haben sie eben sozusagen einen Job mit Sinn und können auch tatsächlich was verändern. Und ich finde da wichtig, dass eben auch, ich glaube, dass es für das Ziel und für die Organisation langfristig wichtig ist, dass Mitarbeiterinnen sich wirklich identifizieren und das Gefühl haben, dass sie gemeinsam mitgestalten. Und das ist, wenn man in so einen Tanker kommt, wo schon alles entschieden ist, immer viel, viel schwerer. Und da haben wir einfach einen riesengroßen Vorteil. Und dadurch, dass wir uns ja auch immer noch mal weiter verändern, können Mitarbeiterinnen einfach bei uns unheimlich viel mitbestimmen. Und wir haben auch echt schon in der Zeit Sachen eingerissen, komplett wieder, wenn neue Leute gekommen sind und gesagt haben, das ist total ineffizient, ihr seht das jetzt nicht mehr, weil ihr schon so drin seid. Wir müssen, was haltet ihr davon, wenn wir das so machen? Und die das überzeugend war, haben wir auch gesagt, okay, dann ab morgen machen wir das jetzt so. Und das war für ganz viele irgendwie so, wow. Und aber das hat, also da habe ich, das ist so nach 2 Jahren mein Learning auf jeden Fall, dass das uns, das hat uns agil gehalten und das hat uns auch irgendwie neu und flexibel gehalten. Und ich hoffe, dass wir das auch weiterhin, weiterhin so machen können.
Wo geht die Reise hin bei euch? Was sind eure nächsten Schritte oder vielleicht Challenges jetzt gerade?
Also wir fangen jetzt an, uns auch auf europäischer Ebene einzumischen. Also Hate Aid goes Brussels, kann ich nur sagen. Wir auf europäischer Ebene wird jetzt gerade der DSA, der Digital Services Act, neu verhandelt. Und das ist für uns in unserem Bereich, es wird so ein bisschen das Internetgrundgesetz genannt auf europäischer Ebene. Und dem würde ich mich auch anschließen. Das ist dafür, was für Betroffenenrechte, was Plattformen eben müssen oder vielleicht nicht müssen, dürfen, nicht dürfen, das wird da jetzt eigentlich auf einer europäischen Ebene jetzt erstmal grundlegend verhackstückt. Und danach kann Deutschland auch eine eigene Gesetzgebung machen, aber auch das, wie viel Deutschland eigentlich noch selber machen kann, wird jetzt auch auf europäischer Ebene verhackstückt. Und deswegen ist es so, wie es immer bei europäischen Sachen ist, es interessiert keinen, aber es ist mega wichtig. Und die Betroffenen sind halt auf europäischer Ebene nicht vertreten. Und wir haben halt, für uns war irgendwie klar, okay, wenn da jetzt in Brüssel irgendein Mist verhandelt wird, dann können wir die ganze politische Arbeit, die wir in den letzten 2 Jahren hier in Deutschland gemacht haben, in die Tonne kloppen, weil dann gelten die Gesetze nicht mehr. Dann sind die nicht mehr mit der EU konform. Und deswegen war für uns klar, wir müssen da ran. Und wir haben jetzt eine ganz tolle Stiftung, die uns da unterstützt. Und genau, das ist so das eine. Und das andere ist, dass wir tatsächlich versuchen, noch zu gucken, dass wir eben auch auf deutscher Ebene vor allen Dingen Strafverfolgungsbehörden noch mal mehr sensibilisieren. Wir wollen, dass die Staatsanwaltschaften dieses Thema überall in Deutschland auf dem Schirm haben, dass es Schwerpunktstaatsanwaltschaften und Sonderdezernate gibt. Und dass vielleicht wir dann auch am Ende gar nicht mehr so viel zu tun haben, sondern dass das eben vieles, was bei uns landet, war einfach bei den Strafverfolgungsbehörden, wurde das nicht, vielleicht nicht sozusagen mit dem Augenmerk behandelt, wie wir das gerne hätten. Und das, um es mal so freundlich auszudrücken, und das hätten wir gerne, dass sich das sozusagen grundlegend ändert. Wir wollen, dass sich die Polizei sensibilisiert, dass es nicht mehr sein kann, dass Betroffene auf eine Polizeidienststelle gehen und nach Hause geschickt werden oder gefragt werden, warum sie denn eigentlich so provozieren mussten. Also wir wollen wirklich, dass die Leute dahin kommen und dass ganz klar ist, dass digitale Gewalt psychische Gewalt ist, dass die hier anzeigen, dass sie gut aufgehoben sind. Genau, das wären so Ziele, also Sensibilisierung der Strafverfolgungsbehörden und eben auch im rechtlichen Bereich nochmal zu gucken auf Bundesebene, was man da noch tun kann.
Mhm. Vielen, vielen Dank, Annalena. Das ist jetzt eigentlich schon ein total gutes Schlusswort. Wir stellen aber immer zum Ende des Podcasts noch die sogenannte Steve Jobs Frage, bei der es darum geht, stell dir vor, du wärst Steve Jobs und würdest diese Rede halten in Stanford, bei der 3 Core Learnings aus deinem Leben ans Publikum, zum Publikum gebracht werden sollen. Welche 3 Themen wären deine? Was würdest du denen, die es hören, raten?
Genau, also meine 3 Themen, so auch aus dem ganzen Learning, was ich irgendwie mit Hate Aid jetzt in den letzten 2 Jahren hatte, was für mich auch echt eine krasse Reise war, sind auf jeden Fall, also dieser alte Nike-Spruch, just do it. Also tu es einfach. Denk nicht zu lange drüber nach und stell nicht zu viele Dinge in Frage. Und wenn du glaubst, dass das was ist, was irgendwie fliegen kann, was Sinn macht, tu es einfach. Und dann guck sozusagen im Tun, wie es weitergeht. Denk nicht zu lange, es muss irgendwie nicht die ausgeklügelte Sache sein, sondern geh erstmal ran und fang erstmal an und die Dinge ergeben sich schon sozusagen aus dem, was man dann tut, ergeben sich wieder neue Dinge, die man tun kann. Das ist das eine. Und dann das andere ist, dass man Katastrophen auch überleben kann. Also und die auch relativ werden. Also das, was heute noch eine Katastrophe war, morgen schon zum Tagesgeschäft gehört und man da gar nicht mehr mit den Wimpern zuckt, sondern sich denkt, ach, habe ich ja schon 3-mal gesehen und mache ich jetzt, komme ich auch, weiß ich auch, gibt es auch ein Danach. Also dass es immer sozusagen auch so ein Danach gibt und dass man sich einfach, also das habe ich jetzt auch nach den 2 Jahren, dass mich einfach manchmal Dinge nicht mehr so anfechten. Weil es völlig klar ist, es gibt immer einen Danach und man muss einfach stehen bleiben und warten, bis der Sturm vorbei ist und dann geht es irgendwie weiter und man ist irgendwie auch wirklich gestärkt rausgehen. Und das Dritte ist, es ist wichtiger, motivierte und überzeugte Mitarbeiterinnen zu haben als die Qualifikation. Also die Qualifikation ist wichtig, aber sie ist nicht so wichtig, wie wenn Mitarbeiterinnen an die Sache glauben, wenn sie glauben, dass sie was machen, was sinnvoll ist und ja, sie wirklich sozusagen überzeugt und dedicated sind und auch eben mit einem gemeinsamen an diesen Weg glauben. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich, wenn man schon eine etablierte Organisation hat, nochmal ein bisschen was anderes sein. Aber wenn man ein Startup aufbaut, da wo jeder einfach mit anpacken oder jede mit anpacken muss, was hands-on sein muss, wo alle sich für alles verantwortlich fühlen müssen, dann braucht man solche Mitarbeiterinnen, weil die, ohne die schafft man es nicht.
Wow, das ist richtig cool. Also diese drei Punkte. Der erste wäre, tu es, auch wenn es irgendwie noch nicht so perfekt scheint. Fang einfach an. Der zweite Punkt war, wenn der Sturm vorbei ist, ist im Nachhinein das alles nicht mehr so schlimm und du wirst vielleicht sogar gestärkt daraus hervorgehen. Und der dritte Punkt war, Haltung und Einstellung ist wichtiger als Fachwissen.
Genau.
Hört sich sehr gut an. Danke, Annalena.
Ja. Danke euch. Vielen Dank.
Wir sind am Ende dieser Podcast-Folge. Vielen Dank für euer Dabeisein bei unserem Podcast über Sozialunternehmerinnen und diesem super wichtigen Thema. Schaltet das nächste Mal wieder ein, bleibt uns wohlgesonnen und passt auf euch auf. Liebe Grüße. Tschüss.
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 Tschüss.